Wir haben heute Ronald vom Channel Partner bei uns im Podcast. Wir reden heute darüber, wo steht die Systemhausbranche, wo geht's hin, was sind die Trends, die sowohl die Systemhausunternehmer, Unternehmerinnen umtreiben, aber auch die CIOs. Und ja, Ronald hat auch ein paar News zu verkünden, wie es weitergeht. Das erfahrt ihr in dieser Folge.
Willkommen zum Scaling Champions Podcast. Konkrete Tipps und Werkzeuge für die Skalierung deines IT-Unternehmens. Hier bekommst du komprimiertes Erfahrungswissen aus über 80 Skalierungsprojekten pro Jahr. Zusammengestellt von Johannes Rasch und Erik Osselmann.
Und damit auch von uns ein herzliches Willkommen zum Scaling Champions Podcast. Heute endlich wieder mit Gast, dass wir hier nicht nur allein die Zeit verbringen, Johannes. Heute bei uns Ronald Witschek vom Channel Partner AD, Chefredakteur Channel Partner AD. Kann man das schon so sagen, Ronald?
Kann man sagen, ja.
Kann man sagen, sehr gut. Ja, freut uns, dass du hier bist. Johannes, lass uns doch heute mal reinstarten. Erzähl mal, was haben wir heute mit Ronald hier vor?
Na, wir wollen uns heute mal angucken, wie ist denn der Stand der IT-Branche, was macht die Systemhausbranche, wie geht's ihr gerade, aber auch, was steht denn so an Wandel bevor? Wir sind gerade in anspruchsvollen, aber auch tollen Zeiten und jetzt ist die Frage, was steht an, was sind so die Trends, die wir beobachten, Ronald, die du auch beobachtest, und darüber wollen wir mit dir sprechen. Auch über die Erfahrung, die du so gesammelt hast, wie so deine Einschätzung ist, das interessiert uns total. Bevor wir damit starten, wir mögen nicht so diese klassischen Lebenslauffragen, warst du im Kindergarten, wann warst du zur Schule, sondern was uns interessiert ist, wir beleuchten ja hier so die Heldenreisen oder die Reisen der Unternehmer, Unternehmerinnen und auch unserer Gäste. Und was uns interessiert ist, auf deiner eigenen Entwicklung zu dem Ronald, der heute mit uns im Podcast ist, was waren so die absoluten Highlights, die Punkte, wo du stolz vielleicht auch heute drauf bist, aber was waren auch die Momente, wo du gemerkt hast, das waren echte Krisen und was hast du aus denen gelernt? Diese Highlight-Momente, die würden wir gerne mal verstehen, um dich besser kennenzulernen.
Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Fühle ich mich geehrt. Dankeschön, dass ich in diese Riege da auch aufgenommen werde. Ja, Krisen, Chancen, was gut lief. Könnte ich jetzt stundenlang erzählen, aber vielleicht beschränke ich mich jetzt auf die Tätigkeit, die ich die letzten 26 Jahre ausgeübt habe bei Channel Partner. Und da waren die schönsten Erlebnisse und die größten Krisen eigentlich immer mit Events verbunden, die wir da veranstaltet haben. Also Events für die Systemhäuser, für die IT-Dienstleister. Und besonders stolz, ich meine, das ist ja nicht nur mein Verdienst, sondern alle Kolleginnen und Kolleginnen, war unser letztes Event. Da hatten wir zum ersten Mal tatsächlich die magische Grenze von 300 Teilnehmern gerissen. Das ist wirklich phänomenal, ja. Da war auch eine Teamwork und das war auch ein schönes Event, weil wir auch nicht nur die IT-Dienstleister dabei hatten, sondern zum ersten Mal auch CIOs, also die IT-Leiter, die Leute, die bei Anwenderunternehmen das Geschäft da antreiben. Und das kam super an, weil natürlich die Systemhäuser, die ja quasi als Vermittler zwischen dem Anbieter und dem Anwender agieren, natürlich sehr genau wissen möchten, was tun die CIOs von größeren mittelständischen Unternehmen, was treibt die gerade an. Das kam super an und die wurden ja auch da zum Teil beschimpft, aber die haben das sehr gutiert und gesagt, alles gut. Und auch das ganze Event, was besser hat gepasst. Wir haben schon viele Events gemacht, aber das war eins der Highlights und da war ich stolz drauf. Und das war eigentlich dann auch der Gedanke für mich, wenn ich jetzt da mich so langsam, ich bin noch nicht ganz raus aus Channel Partner, verabschieden kann, dann mit so einem Highlight, ja, so wie mit Weltmeister.
Mit einem Knall.
So ist es, ja, Johannes. Ja. Aber klar, ja. Es gab da auch Krisen. Ich habe da immer so bei Moderationsschulung gelernt, ja, Ronald, wenn du auf die Bühne gehst, dann musst du sofort einen Witz reißen, dass die Leute mitnehmen, so selbstironisch und so weiter, ja, und dann, oh Gott, das muss ich, ja, ich erzähl's jetzt mal, es ist jetzt durch.
Ja, erzähl's.
Das war 2007 und da kam die erste so eine Epidemie da in Südostasien, so eine Vogelgrippe und hat auch ein bisschen in Nachrichten hier eine Rolle gespielt, aber natürlich nicht so wie bei Covid, sondern ganz imaginär. Und ich bin dann tatsächlich, ich mache jetzt einen kleinen Witz, ich fahre jetzt zum Baumarkt und hole so diese Schutzmasken, die man sägt und heimert und dann diese aufsetzt. Und dann verteile ich die am Anfang und sage, ja Leute, keine Angst, es ist alles gut. Genauso habe ich es gemacht, ja, und Effekt null, ja. Die haben mich angestarrt, geguckt, Stille im Raum, Nicht mal mein Chef hat gelacht, ja. Das habe ich nicht verstanden. Ich habe es geprobt in der Redaktion. Alle haben gebrüllt. Ihr brüllt ja jetzt auch, ja. Aber blöderweise habe ich nicht die Nachrichten in der Früh gehört und da gab es schon erste Todesopfer, also schwarzer Humor. Also das hätte ich einfach... Ja, das hätte ich... Also es war jetzt nicht so schlimm. Also 2007, ich könnte es wahrscheinlich gar nicht daran erinnern, aber kam nicht gut an und seitdem lasse ich das. Ja, seitdem mache ich überhaupt keine Witze und ich bin immer ernsthaft und hier kann ich einen Witz erzählen. Weil das muss auch passen. Wenn das einfach nicht passt, dann kannst du einfach, da kann alles schief gehen. Nur stell dir mal vor, du stehst da, die willst eigentlich die Leute mitnehmen in dieses Event und die sitzen da und starren dich an. Ja, ja. Das war so das Erlebnis, was ich immer wieder erzähle. Ja, ja. Also jetzt in dem speziellen Fachbereich Events, was mir auch Spaß macht. Ja.
Ja. Und Ronald, sag mal, in deiner Funktion, die du da bei Channel Partner hast, was hast du da für über dich gelernt? Was ist das, was brauchst, um so einen Bereich, um so eine Redaktion so aufzubauen, dass sie so schlagkräftig wird? Was sind die Geheimnisse aus deiner Sicht?
Ja gut, da habe ich natürlich auch von meinen Chefs gelernt, ja, wie die das gemacht haben. Natürlich andere Zeiten und so, das, wo man noch, was ich, 20 Leute waren, das kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Computerwoche, glaube ich, 40, 50 Leute. Dann lief das Geschäft. Aber klar, man muss dann irgendwie im Laufe der Zeit, ihr kennt es ja, das auch in Publikumszeitungen, Zeitschriften ist auch der Fall, immer weniger Leute. Ja, man muss dann einfach Prozesse minimieren, ja. Also alles, was nicht notwendig ist, Bürokratie und so weiter und alles klein halten und klar, alle Prozesse sind schlank, also Freigabeprozesse, Korrektur, ja, man macht das, man muss manchmal auch einen Fehler durchsehen, das passiert ja in großen Zeitungen auch, ja. Das sind die Fehler, also man muss einfach die Prozesse verschlanken und sich. Klar, wir haben das zum Beispiel auch, was wir aufgegeben haben. Wir haben das Heft irgendwann aufgegeben, das gedruckte Heft. Ich meine, es gibt da mehr Gründe für und dagegen. Klar, Leute, wenn du die Leute fragst, die lesen, ja, natürlich will ich ein Heft, da will ich blättern und so weiter. Das kennt sie. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Habt ihr noch was Gedrucktes? Schon mal auch nicht. Nee.
Ja, also ich kaufe mir die Zeit tatsächlich immer gedruckt.
Genau. Zum Beispiel. So. Ja. Es ist mühsam, die Zeit auf dem iPad zu lesen. Glaube ich, gebe ich dir keine Recht, ja.
Ja.
Aber ich meine, wir haben natürlich auch Kostenfrage. Das Papier ist teurer geworden durch die Krise, durch die Covid-Krise und durch Lieferprobleme und dann Postvertriebs ist teurer geworden, ist alles teurer geworden und die Anzeigenkunden, die uns ja finanziert haben, also oder finanzieren immer noch Channel Partner, die wollen natürlich digitales Business, die wollen Sichtbarkeit sehen, die wollen auch Messbarkeit haben. Also wie wird die Meldung, die Kampagne ausgerollt, wie wird sie von den Anwendern, von den Usern, Lesern, Dienstleistern angenommen und das geht nur digital und diese Systeme haben wir schon sehr gut automatisiert.
Oder ich würde mal, weil mir fällt gerade was ein, natürlich, also für uns ist irgendwie Channel Partner, weiß ich nicht, also das begleitet uns irgendwie logischerweise schon seit ganz, 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 ganz vielen Jahren. Erzähl mal kurz, Channel Partner, Computerwoche, was gibt's noch für Publikationen, die dahinter stehen? Erklär mal ganz kurz, seit wann es überhaupt diese Publikation gibt. Ich glaube, ganz viele, die hier zuhören, kennen das, was irgendwie das Branchenmagazin ist. Aber sag doch dazu noch mal kurz zwei, drei Sachen vielleicht.
Ich versuche mich kurz zu fassen und nicht bei Adam und Eva anzufangen. Also die Muttercompany, unsere alle Zeitschriften, wurde 1964 gegründet, also tatsächlich schon 60 Jahre alt. Das war eigentlich IDC. Dann IDC wurde gegründet, der Pat McGovern hat gedacht, da gibt's ja viele Anwender, die suchen nach IT, nach diesen Mainframes damals und wer sucht wie viel? So Marktzahlenerhebung, ihr kennt ja IDC bestimmt. Und da hat er gesagt, ja, und hat er diese Marktzahlen erhoben, telefonisch mit einem Callcenter. Und dann war aber das Problem, ja, aber wie kann ich diese Marktzahlen bekannt geben, in die Welt herausbringen? Und dann kam eben dieses Media-Konzern IDG, ja, also sagen wir mal International Data Corporation, International Data Group. Das war diese Medienarm unseres Konzerns. Und da wurden das erste Zeitschrift, glaube ich, wenn ich mich erinnere, die Computer World gegründet in den USA, an der Ostküste. Das ist quasi die Mutter der Computerwoche. Mhm. Die Computerwoche gibt es ja auch 50 Jahre fast schon, die feiert dieses Jahr 50-jähriges Geburtstag. Und dann wurde eine PC World gegründet, Info World, eine Network World, also diese ganzen Zeitschriften, die es da schon gab. auch dann ausgerollt, auch nach Deutschland, auch nach Europa, weltweit. Also wir waren, glaube ich, überall vertreten, das ist heute nicht mehr, aber das ist halt der Lauf der Zeit. Was IDG oder IDC nicht gemacht haben, sie haben keine Reseller-Zeitschrift gegründet. Das hat die Wettbewerber gemacht, die Computer Reseller News, die gibt es ja auch schon 40 Jahre fast, ja, in den USA und der USA nach wie vor Alleinstellungsmerkmal. Und dann gab es, glaube ich, 94 das Gerücht, dass die Computer Reseller News auch nach Deutschland gehen möchte. Und da hat sich unser gute Geschäftsführer, das lassen wir nicht zu, wir müssen ja mit als Erste starten. Und dann haben sie dann Ende 94, Anfang 90 damals noch nicht Channel Partner, damals Computer Seller Business gegründet. Und das waren die Anfänge. Das ging dann weiter, wurde dann umbenannt in Computer Partner und irgendwann in Channel Partner. Seit 2005 war es, glaube ich, da. Und ich bin ja an Bord schon gekommen, Ende 97, 98, also auch schon lange dabei. Natürlich nicht sofort als Chefredakteur, sondern als leitender Redakteur. Und dann, ja, im Laufe der Zeit war viel Personalwechsel. Und 2013 wurde ich dann Chefredakteur. Und dann wurde meine Redaktion maximal verkleinert, irgendwie auf 3 Leute nur noch, ja. Also mit freien Arbeitszeiten noch da. Aber klar, wir haben immer noch andere Abteilungen gehabt, die uns zugearbeitet haben, eben die freien Mitarbeiter, auch das Event-Team. Es gibt ja ein Event-Team bei IDG, das viele Events macht. Also für die Publikationen auch, eine habe ich jetzt vergessen, tatsächlich, das ist das CIO-Magazin. Das ist eine relativ neue Publikation, die ist nach Channel Partner entstanden, etwas mehr als 20 Jahren, glaube ich, auch bald 25-jährig ist. Und das ist eigentlich unser erfolgreichstes Brand, also unser, ich bin ja nicht mal mit Channel bei IDG, aber erfolgreichste Brand auch an IDG, was Events betrifft. Die haben super Events.
IT-Strategietage in Hamburg, ne?
IT-Strategietage, genau. Ganz genau. Das kennt jeder, da fühlt jeder hin und dann hört er, was er da zahlen
Und dann kommt
muss,
er doch nicht.
Genau. Dann kommt er trotzdem, ja, natürlich. Nee, also es sind super Erfolgserlebnisse, die Strategietage in Hamburg. Und da haben die Kollegen also wirklich gut, super Job gemacht. Das ist so unser Aushängeschild, muss man schon sagen.
Sehr cool. Lass uns doch mal da reinstarten, weil es ist so, Channel Partner ist irgendwie, wenn es um Systemhäuser geht, irgendwie so gefühlt, dass der Haus- und Hofmagazin, also irgendwer mit Systemhäusern zu tun hat, der kennt auch Channel Partner, der liest auch da die News, was so passiert. Und es gibt immer so jedes Jahr so eine sehr relevante Studie von euch, die auch du als Autor dann betreust. Das ist dieses Top 25 Systemhäuser in Deutschland, ne? Und da ist doch immer wieder mit Spannung erwartet, was da so rauskommt, ne? Wer steht da oben? Das ist immer ein bisschen zu erwarten. Aber erzähl uns mal ein bisschen über diese Studie, vielleicht auch, wie die so entstanden ist, was das auch für eine Relevanz am Markt hat auch.
Gute Frage. Ich habe mich auch ein bisschen darauf vorbereitet und ich habe tatsächlich diese Studie, also Studie ist vielleicht wie gesagt, das ist eine Umfrage. Ich frage eigentlich nur die Umsätze ab. Ja, das ist alles andere ergibt sich ja aus den Nachrichten des Jahres und dann quasi, ich fasse es dann zusammen im Artikel. Das ist jetzt kein Rocket Science. Aber die Studie entstand tatsächlich 1999 in Zusammenarbeit mit Lünedunk. Ihr kennt es bestimmt alle Lünedunk-Listen, genau. Und die machen sie nach wie vor, diese Lünedunk-Listen. Und die haben diese IT-Service-Analyse-Management-Berater. Die haben gedacht, naja gut, ihr als Channel oder Computerpartner damals, ihr macht viel mit Systemhäusern, dann lasst uns doch da eine Studie zusammen machen, wo wir nur die Systemhäuser, die wir damals als Systemhäuser bezeichnet haben, zusammenfassen und einfach ein Ranking erstellen, wie eine Lünedunk-Liste. Da war auch der Herr Lünedunk damals bei uns, der Redaktion, da in der Brabanter Straße, da in Schwabing, das weiß ich noch. Und da haben wir das gemacht und dann haben wir dann das erste Heft gemacht, haben wir immer ein Heft gemacht, natürlich, klar, dem Ranking und dann mit, also da haben wir auch noch viel mehr gemacht, da haben wir noch wirklich Systemhäuser abgefragt, das machen wir nicht mehr aus Zeitgründen nicht mehr. Was treibt euch an? Wollt ihr Mitarbeiter einstellen? Wollt ihr entlassen? Wo geht der Trend hin? Also das Übliche, welche Branchen sind gerade im Fokus? Welche Themen wollt ihr jetzt haben? Und das haben wir tatsächlich selbst gemacht, also ich hatte immer eine Praktikanten und eine Praktikantin bekommen, die mich dann unterstützt hat. Das war super. Da hat mir zugearbeitet. Das waren noch schöne Zeiten, so als quasi leitender Redakteur nur, ja. Und da kam immer so ein ganzes Heft dabei seit 99 und das sind die größten 25 und was bewegt die kleineren und da haben wir auch unsere Leser zum Teil befragt und das war wirklich eine valide Studie. Mittlerweile ist es ja immer noch eine Studie, aber eine abgeschlankte, also jetzt keine, wie soll ich sagen, repräsentativ erhobene Studie, sondern ich gucke mir mal an, was bewegt die Systeme, also wo welche werden übernommen, welche kaufen dazu und dann versuche ich da für mich so ein Draht an Trend rauszufühlen und das ist immer dieser eine Artikel, der da steht, Top 25, wobei ich dann, oder ich mache das wirklich nur alleine, ich muss mich selbst, das heißt, ich frage die 25 nach ihren Umsätzen, meistens sagen sie mir, meistens auch nicht, dann schätzen wir die, weil die sind ja zum Teil auch frei verfügbar, nicht die ganz jüngsten, aber die vom Vorjahr. Dann kann man ungefähr schätzen, ja, die haben jetzt so viele Leute eingestellt, dann werden sie ein bisschen mehr Umsatz machen. Aber das ist schon sehr valide, als erzählen es auch der Markt. Ja. Aber wie gesagt, das haben wir jetzt erstmal mit Lünedom gemacht. Dann Lünedom sagt, naja gut, ihr macht das System, was wir machen, alles andere. Das heißt, es gibt da wie eigentlich Leben und Leben lassen. Wir verstehen uns auch sehr gut. Ich gehe auch immer auf die Presse-Events und die schätzen mich auch. Ich schätze natürlich die auch. Die haben das ein bisschen anders aufgeteilt. Zum Teil sind bei deren IT-Service-Unternehmen auch Systeme dabei, die sich da gerne sehen. Deswegen gibt's auch manche auch doppelt. Aber die ganz großen, wie jetzt von mir schon erwähnte Bechtle Computer Center, eine Cancom, eine SVA, die tauchen nicht bei Lünedom auf, die tauchen nur bei der Channel-Partner-Liste und insoweit tun wir das nicht weh und ergänzen uns eigentlich in der vorhabenden Weise.
Cool. Und sag mal, erzähl mal, was treibt die um? Also was würdest du sagen, wenn du dir das jetzt mal so anguckst, die Liste, mit den Systemhäusern spricht, was sind die Dinge, die gerade, was hält sie nachts wach?
Ja, gut, gute Frage. Ja, natürlich, ich habe ja schon diese Meldung erwähnt, natürlich nicht überraschend das Thema KI, künstliche Intelligenz und in dem speziellen Fall natürlich die Microsoft-Lösung Pilot, Copilot, früher ChatGPT, also das ist, wurde ich mir auch, ich war ja neulich bei Microsoft, haben sie mir das mal erklärt, wie sich das entwickelt hatte und wie und so. Das ist komplex, das will ich nicht drüber ziehen, aber klar, die wollen natürlich diesen Copilot auch bei ihren Kunden einführen. Und wie ihr schon vorhin gesagt habt, ich kann nur etwas einführen, was ich selbst verwende, was ich selber auch nutze, wo ich selber auch einen Nutzen daraus ziehe. Das heißt, wo ich auch sofort den Mehrwert sehe, wenn ich den Copilot einschalte und meine E-Mails, meine Dokumente damit durchforsten lasse, dass ich sofort schnell die Infos bekomme, die ich brauche, um zum Beispiel ein Angebot zu erstellen für den Kunden, wenn er was braucht. Informationen daraus zu kriegen, wo könnte ich neues Geschäft generieren. Und das ist so die Idee hinter dem Copilot, der könnte mir dabei helfen. Das läuft natürlich nicht von alleine, sondern das muss natürlich auch trainiert werden und das muss eingeführt werden. Die Leute müssen da eingeübt werden. Das hat er auch in der Bechtler-Meldung auch gesagt, es gibt eine Abteilung, die sich nur damit beschäftigt. Also die gehen das wirklich strategisch an. Das ist nicht nur Bechtler, die werden, wenn es genauso machen. Das ist, das Skyling zum Beispiel macht das sehr hervorragend, das habe ich gehört. Auch die Gruppe der Microsoft-Partner, die IMCP, die International Association of, Microsoft-Partner, die ist auch sehr schnell gewachsen. Die machen da mehr Veranstaltungen dazu und das Thema KI ist natürlich absolut, da gibt es ja auch jemand, der das sehr gut schon auch als Podcast betreibt, aber auch mit anderen Systemen sich austauscht, wie man den Copilot einsetzen kann und welchen Nutzen da man ziehen kann. Also das ist, glaube ich, das Thema schlechthin, was alle also das ist Thema Nummer eins. Ja, es gibt noch andere Themen.
Das ist jetzt so ein bisschen so diese Sicht auf die großen, ne, auf die Big Player. Wir haben ja gerade gesagt, ne, es geht um die größten Systemhäuser irgendwie in Deutschland. Was ist denn so deine Beobachtung, Ronald? Wenn du so auf die letzten Jahre guckst, auf diesen Bereich der eher so kleineren Mittelständler, ne, also mit diese 10, 15 Mitarbeiter bis 200, 300, das sind natürlich auch die Leute, die hier ganz vermehrt dann zuhören. Wie ist so deine Sicht auf die Dinge? Gerade Marktkonsolidierung spielt in den letzten Jahren eine unglaubliche Rolle, ne? Sie haben viele, viele, viele Zusammenschlüsse. Auch ich finde immer bei euch, hört man da als erstes von, ne? Wenn es mal wieder irgendwie das 500-Mann-Unternehmen mit dem 200-Mann-Unternehmen sich wieder verschmolzen hat, das sieht man bei euch mal zuerst. Erzähl mal so ein bisschen, wie die Lage deiner Meinung nach bei diesen kleineren Mittelständlern aktuell ist und sich auch verändert hat über die letzten Jahre. Was sie beschäftigt und was sie auch in den letzten Jahren vielleicht, was sich da geändert hat, auch in der Stimmungslage und so weiter.
Ja, es hat sich schon einiges verändert. Also auch in unserer Studie, ich meine, wir haben die auch gefragt, was ist denn eure größte Sorge? Und seit 10, 15 Jahren mehr Fachkräftemangel. Das ist nach wie vor, also das ist ja nicht überraschend. Aber was sich natürlich geändert hat in den letzten 10, 15 Jahren, ist natürlich, dass die 10, 15 und auch bis 200 Mitarbeiter, Systemhäuser auch schon seit 30, auch noch länger agieren. Und die Firmengründer kommen jetzt ins Alter, so wie ich, ja. Die denken schon Rente oder Ruhestand oder was weiß ich. Und dann denken sie, ja, habe ich einen Nachfolger, habe ich keinen Nachfolger? Selten gibt es einen Nachfolger, dass das der ein Kind über dem, oder Neffe, Nichte, Tochter, Sohn. Meistens gibt es da Probleme und dann überlegen die, ja gut, an wen übergebe ich dieses System aus, mein System aus, so dass aus die Kunden weiterhin betreut werden. Und dann gibt es natürlich seit ungefähr 10 Jahren oder 15 sogar schon die Bestrebungen, dann übergebe ich das in eine Gruppe zum Beispiel. Gibt es da ganz viele Gruppen, ich kann auch ein paar Namen nennen, die sich dann quasi als System aus Gruppe definieren und quasi dann mit vereinten Kräften, dass irgendein neuen Geschäftsführer führen, der jünger ist, der das weiter betreiben kann, und Geschäftsführer, Geschäftsleiter, Gruppe, ja, Männer und Frauen natürlich, die das führen. Und das ist jetzt momentan so der Fall, und das passiert ständig. Ich meine, du hast es ja erwähnt, Erik, dass wir werden auch da immer verständlich, ja, Ronald, lass uns doch darüber was schreiben, das wird gelesen, ja, das stimmt, wird auch gelesen. Und es gibt verschiedene Modelle, wie man sich da zusammentut. Man kann das Unternehmen verkaufen und dann sagen, tschüss, ade, das war's, ich genieße mein Leben auf der Hohen See oder wo auch immer, in Bergen. Oder man kann sich noch ein, zwei Jahre einbringen und ein bisschen noch da beratend tätig sein. Oder man beteiligt sich sogar an Unternehmen, an eine Gruppe und bleibt dann quasi mit Anteilhaber. Gibt alle Möglichkeiten, aber man ist dann aus dem operativen Geschäft ein bisschen heraus. Das ist eine Möglichkeit. Manche verkaufen aber auch ein anderes System aus. Dann verschwindet der Name auch ganz und die Kunden werden verständlicher. Das ist jetzt euer neuer Ansprechpartner. Also es gibt da eben das in verschiedenen auch Facetten. Manche Gruppen werden gebildet und dann wird dann auch das Einzelunternehmen bleibt noch als Name, als Brand, aber irgendwie verschwindet es dann im Laufe der Zeit auch so, dass der Kunde merkt, naja gut, das ist jetzt nicht mehr was ich was, sondern der Gruppenname, ich will jetzt keinen Namen nennen, meinen zu bevorzugen. Und insoweit ist das sehr, sehr, sehr komplexer Prozess, weil es auch so eine, ich meine, Finanzinvestoren spielen auch eine große Rolle, weil ja, viele haben entdeckt, ja, bis vor 2 Jahren war die Zinslage so schlecht, ja, und in Aktien investieren war auch zu gefährlich. Und dann sagt, ja, so ein Unternehmen, da beteilige ich mich, kann das dann wachsen lassen und so weiter. Und das sind auch sehr, sehr viele Finanzinvestoren. Also die haben auch die IT-Dienstleister-Szene entdeckt für sich. Das sind Unternehmen, mit denen können wir wachsen. Da können wir auch finanziell davon profitieren. Das sind zum Teil institutionelle Finanzinvestoren, also Private Equity Firmen auch, oder auch Family Offices, die auch, ja, Anlagemöglichkeiten
haben. Hilft uns das, Ronald? Also hilft uns das insgesamt bei der Digitalisierung in Deutschland, dass wir immer mehr von sehr, 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 sehr großen, ne, Konglomeraten in der Systemhausbranche abhängig sind, obwohl ja eigentlich, ich sag mal, blöde gesagt, ne, mein Schwiegervater ist Elektroinstallateur, der bräuchte eigentlich so, ne, der braucht nicht das Systemhaus, was nebenan sitzt, der braucht vielleicht eins in Hamburg, was genau auf ihn zugeschnitten ist. Hilft uns das, den Mittelstand wirklich zu digitalisieren, wenn wir nur noch eine Bechtle, eine T-Systems, eine NTT Data haben?
Ja, gut, du hast deinen Namen genannt, aber so sind die ja nicht. Die sind ja nicht so groß. Das sind zum Teil, was ich eine Techler, ich weiß nicht, wie viele 400 Mitarbeiter haben die, oder von Nexta 200. Das sind jetzt nicht so groß. Also, und vor allem die, ich habe es vorhin erwähnt, die haben noch die Brands aufrechterhalten. Das heißt, die lokalen Brands, die in Koblenz sitzen oder in Passau, die sind nach wie vor aktiv unter ihrem Brand. Das heißt, die als Kunde erreichst du nach wie vor diese Menschen da. Nur der Geschäftsführer ist vielleicht schon weg, weil er 65 geworden ist, aber die Mitarbeiter, die werden gehalten auf diese Weise, die müssen nicht umziehen, die müssen nicht zu Bechtler, die können auch bleiben, wo sie sind. Und definitiv können die weiterhin für ihre Kunden da sein. Und der Vorteil, der sich daraus ergeben könnte, ist, wenn ich in einem größeren Verbund agiere, dann kann ich eine Kundenanfrage, die ich selbst vielleicht nicht befriedigen kann, weil ich habe jetzt keine Ahnung von SAP, aber ich habe da jemanden, der ist absolute SAP-Kenner und kann bei dir Concur einführen oder was auch immer, ja. Das könnte helfen, indem die einfach sagen können, ich habe da jemand anderen, ein Mitglied in der Gruppe, der hat diese Spezialkenntnisse, die ich nicht habe, und der kann dir helfen. Bei Thema Digitalisierung oder was weiß ich, CRM-Software-Einführung, Dokumentenmanagement oder Prozessoptimierung. Wie kann ich deine Prozesse optimieren? Ich kann dir gerne Office 365 einführen, das ist schon MS 365, aber da in der speziellen Branche kenne ich mich aus. Da gibt es aber einen Branchenpartner, der quasi deutschlandweit tätig ist und der kennt die Nöte und Sorgen der anderen Branchenteilnehmer und der kann dir dann quasi helfend zur Seite stehen.
Und sag mal, Ronald, du hast vorhin gesagt, dass ihr viel mit den auch CIOs zusammen habt. Ihr habt jetzt ein Event gehabt. Es gibt dieses große, die große Veranstaltung. Wenn du mit CIOs sprichst, was wünschen die sich eigentlich für einen Dienstleister? Du hast gesagt, ihr habt über die Anforderungen gesprochen, über die Wünsche, die die CIOs haben. Was ist das, was die sich wünschen von einem Dienstleister? Was ist das, was in Zukunft zählt?
Gut, da spreche ich mal für die CIOs, also aus unserem letzten Event, aber ich denke, das wünschen sich auch alle anderen Geschäftsführer, IT-Leiter, auch bei mittelständischen Unternehmen. Die wünschen sich einfach von dem IT-Dienstleister, dass der auf eigener Augenhöhe mit denen spricht, dass er auch sich ein bisschen in seine Sorgen und Nöte auch einfühlen kann, dass er versteht, worum es geht, dass er die Geschäftsprozesse ein bisschen kennt. Also nicht optimal, das kann er gar nicht, aber zumindest weiß, er will mir nicht nur irgendeine Software verkaufen, eine Hardware und dann tschüss, ja, sondern er möchte mich langfristig begleiten. Also viele wollen da auch gar nicht wechseln. Viele wollen mit ihrem IT-Dienstleister bleiben. Das hast du ja, Erik, erwähnt. Man möchte ja bei dem bekannten Namen bleiben. Das sind alles Menschen. Die wollen natürlich weiterhin Kontinuität bewahren. Und die wünschen sich, dass sie ernst genommen werden, dass sie auch mit den Lösungen versorgt werden, die sie benötigen. Und vor allem, jetzt haben wir die CIOs auch wirklich ins Gewissen geredet, die wünschen sich von ihren IT-Dienstleistern, dass sie natürlich technologisch eigentlich weiter sind als sie, damit sie auch, die müssen also den Copilot besser kennen, als sie es schon kennen, weil sonst brauchen sie den nicht. Das heißt, die müssen schon immer einen Schritt den voraus sein, was Technologie betrifft, aber zur gleichen Zeit auch einschätzen können, ist die Technologie überhaupt für mich sinnvoll einsetzbar? Wenn das nicht ist, dann ist es ja rausgeworfenes Geld. Insoweit ist es schon wichtig, dass die beraten. Also das berühmte Wort des Trusted Advisors, der Berater, der wirklich für mich vertrauen kann, der sollte da immer da vorhanden sein. Und das ist so der große globale Wunsch der CIOs, der IT-Leiter, auch der Geschäftsführer bei mittelständischen Unternehmen, dass die meine Systemausbude, wie sie manchmal sagen, dass der mir das gibt, was ich tatsächlich brauchen kann und so fort. Also ein Beispiel nenne ich zum Beispiel, vielleicht ist es für einen Kunden möglich, die Hardware, die ich benutze, mein Desk, mein Client, mein Notebook, mein Smartphone sowieso, gar nicht mal selbst zu besitzen, sondern ich lease mir das einfach nur so wie ein Smartphone und der IT-Dienstleister übernimmt den Full Service. Das heißt, wenn was kaputt geht, kriegst du am nächsten Tag ein neues Gerät. Es ist ohnehin alles in der Cloud gesichert. Es läuft sofort. Und das ist, glaube ich, was Kunden wirklich schätzen. Nur ein Beispiel. Desktop as a Service oder Device as a Service. Ja.
Und Ronald, sag mal, du hast gerade gesagt, dass sie sich wünschen, dass ihre IT-Dienstleister mehr zum Trust Advisor werden. Hast du das Gefühl, dass sie das wirklich wollen? Also ich, weil das ist natürlich, gleichzeitig gibt es natürlich auch den Wunsch, einen Dienstleister zu haben, der für ihn den Dienst erfüllt. Ne? Das sind ja schon eigentlich auch zwei Dinge, die in einem Kontrast zueinander stehen. Also jemand, der mich guidet und gleichzeitig für mich die Dinge tut. Wie passt das aus deiner Sicht zusammen?
Ja gut, wenn wir immer das machen würden, was die Kunden wünschen, da komme ich auf das Henry Ford Beispiel, da hätten wir schnellere Droschken, nicht Autos, ja. Mhm. Aber man muss da schon auch ein bisschen dem Kunden sagen, ja, das ist schön, dass du das so siehst, aber es gibt diese Möglichkeit. Also man kann nicht nur sagen, Kunde, du willst das haben, ja, bekommst du. Man muss da auch manchmal auch, vielleicht nicht widersprechen, aber vielleicht den Kunden leicht in eine andere Richtung führen, wenn der Kunde noch nicht so weit ist. Also viele Kunden, also jetzt vielleicht nicht mehr, aber viele Kunden waren vor, oh nee, Cloud, Teufelszeug, die Daten gehen verloren, die Amis greifen ab. Zum Teil sicherlich berechtigt.
Gibt's ja jetzt auch noch, ne? Also die gegen Cloud sozusagen, guck dir mal den Mittelstand an, ne? Den kleineren, die sind heute noch skeptisch. Gibt's ganz viele.
Ja, aber Beispiele. Es wird besser, ja. Erik, weil da auch ein Generationswechsel stattfindet und ja. Bei allen Datenschutzvorgaben, klar, ich verstehe alles, ja. Aber ja. Thema Backup zum Beispiel, ja, soll ich mein Backup jetzt tatsächlich mit Bändern und Festplatten da im Büro klar. durchführen oder übergebe ich das einfach an die Cloud, ja, und in einem Ransomware-Fall bin ich dann vielleicht besser geschützt, als wenn ich das selbst gemacht habe. Ein Beispiel.
Ja, auf jeden Fall, ja.
Genau. Also jetzt nochmal zu deiner Frage, Johannes, ja, also natürlich wollen die nicht, dass die sagen, du musst ein neues Geschäftsfeld aufbauen, was ich machst jetzt nicht, verkaufst nicht nur Schrauben, sondern machst jetzt auch noch Fahrassistenzsystem, also ist klar, macht man natürlich nicht, sondern aber man muss den jetzt, also viele können das auch gar nicht, weil sie sind ja nicht so tief in dem Geschäft des Kunden drin, das ist ja verständlich. Aber vielen möchten halt dann doch ein bisschen beraten werden, wo könnte ich mich optimieren? Also gar nicht mal in dem Geschäft, wo ich selbst tätig bin, aber vielleicht hat der Dienstleister einen anderen Kunden, der hat das und das gemacht, vielleicht könnte man das auch adaptieren und dem anderen Kunden anbieten. Ich denke, sowas wünschen sie sich schon, ja, vermute ich mal.
Also dieses übergreifende Denken, Best Practices mitzubringen, genau. Und auch weiterzudenken. Okay, alles klar. Und sag mal, würdest du sagen, dass die IT-Unternehmer, wir haben darüber immer schon mal im Vorgespräch gesprochen, wie ist so deren Stimmung, wenn die aktuell gerade auf die aktuelle wirtschaftliche, gesellschaftliche Lage schauen? Ich meine, wir sind hier in der Digitalisierung, es ist ja die Branche, die mit am weitesten ganz vorn dabei ist. Wie schätzt du das so ein, wenn du so dich mit den Leuten unterhältst?
Ja gut, es geht jetzt nicht so schlecht wie jemand, der da exportiert und China-Einbruch erlebt. Das ist natürlich nicht der Fall. Es sind meistens ja nur lokal tätig und so weiter. Und es gibt momentan auch, also nicht so schlecht wie in der gesamten Branche, würde ich mal sagen, weil viele auch in der Corona-Krise, Covid-Krise auch nicht gut gefahren sind, weil einfach viele Geräte nach Hause gebracht werden müssten, auch viel digitalisiert wurde, mehr oder weniger gut. Aber was vielen Kunden auch in die Hände gerade spielt, auch in der Bechtle zum Beispiel, aber auch anderen, die Kunden aus dem öffentlichen Dienst haben, da wird jetzt gerade viel investiert. Also es wird auch viel digitalisiert, auch wenn man das vielleicht noch nicht sieht, aber es wird schon einiges getan. Mhm. Die sind da eigentlich ganz guter Dinge. Anders sieht es aus bei IT-Dienstleistern, die vielleicht selbst Rechenzentren betreiben und dann auch vielleicht doch etwas höhere Stromkosten zu verkraften haben. Die sind dann nicht ganz so gut drauf, weil das betrifft die natürlich auch wie eine Chemie, wie ein produzierendes Unternehmen. Da mag das schon anders sein. Aber ansonsten, klar, natürlich, viele klagen natürlich über die politische Lage. Gerade ist es schlecht, die Ampel mit einer Stimme, kann man da vielleicht nicht die Steuern senken? Das ist natürlich auch ein Thema. Aber aus der Lage, wie ich die sehe, Aufträge gibt es eigentlich genug, Digitalisierungsaufträge. Also, oder wie der eine CIO sagte, wenn es den anderen Unternehmen aus der produzierenden Gruppe gut geht, dann investieren sie sowieso in die IT. Und wenn es denen schlecht geht, dann müssen sie umso mehr in die IT investieren, um eben Kosteneffekte auszunutzen und so weiter und so weiter. Und wenn jemand als IT-Leiter dieses Motto sich annimmt und dann für sich einen Anspruch nimmt, dann kann er eigentlich nur gut fahren, weil es ist, ja.
Ja. Es sind eigentlich gute Zeiten, die vor uns liegen, ne? Und wie letztens einer gesagt hat, die Lage ist besser, als davon behauptet wird.
Es ist in Deutschland immer besser.
Und das heißt also, ich glaube auch, du musst natürlich gucken, wie du dich da positionierst, ne? Es sind, glaube ich, zum Teil ein bisschen andere Themen, die da gefragt werden, ne? Wie kannst du zum Beispiel Effizienzen heben in der Produktion? Wie kannst du es schaffen, ne? Auch Menschen heute noch zu ermöglichen, hier in Deutschland zu fertigen. Da spielt Software eine Riesen- und Automatisierung eine Riesenrolle. Das sind sicherlich andere Dinge, als einfach zu sagen, wir stellen euch eure Laptops hin. Ja. Das heißt, also es gibt ja irgendwie schon so einen gewissen Trend, tiefer reinzugehen in die Wertschöpfungsprozesse der Kunden und weiter zu automatisieren. Merkt ihr denn auf diesen Events, dass es wieder Leute wieder auf Events kommen? Also merkt ihr, dass nach Corona die Offline-Events wieder Zuspruch bekommen? Funktioniert das wieder? Gibt es ja, Offline-Austausch?
Das ist nicht nur unsere Events. Es ist so einfach, die Leute haben ein großes, großes Bedürfnis, sich miteinander auszutauschen. Also auch wenn wir hier jetzt virtuell dabei sitzen, aber die Leute wollen sich wieder treffen, die wollen miteinander reden, die wollen ein Glas Wein oder ein Glas Bier trinken, auch einen Kaffee irgendwo. Also das merken die, also merke ich nicht nur auf unseren Events, sondern auf Events von der IT, von der Com-Team. Ein System aus Kooperationen, das dauert bis 3, 4 nachts zum Teil. Das ist groß, ist nach wie vor ein großer Nachholbedarf, sich miteinander auszutauschen, um Erfahrungen auch zu tauschen, zusammen, was geht bei mir, was, also da gibt es überhaupt keinerlei Berührungspunkte, das ist kein Konkurrenzdenken mehr da, es war mal vielleicht ganz früher mal da, aber die sind so offen, tauschen sich aus und kennst du da jemanden und da und so, also ich erlebe es ja manchmal wirklich live mit, wenn ich da sitze und die dann sich voneinander erhellen, ja, hast du schon HubSpot eingeführt und so weiter. Ja, hat nichts geholfen. Ja, doch, bei mir schon, weil ich das und das gemacht habe. Also es geht wirklich ins Detail, wie kann ich bei der Kundenakquise auch besser fahren. Die tauschen sich bis ins Detail aus und sind da ganz offen und das machst du nur bei einem Glas Wein, Glas Bier am Abend, ja. Gar nicht mal jetzt, also das machst du in keinem Zoom- oder Teams-Meeting, sondern das passiert nur dann und ich denke, wir Menschen sind alles soziale Wesen. Wir wollen natürlich uns wieder treffen. Ich meine, viele arbeiten auch nur im Homeoffice und da sind sie froh, wenn sie mal rausgehen. Also es geht ja ähnlich ja auch. Da, wo wir jetzt sind, haben wir wieder ein kleines Office und meine Kollegen kommen da sehr gerne hin, weil wir dann zu dritt in einem Office sitzen können. Auch auch während des Tages sich auszutauschen. Neue Ideen kommen da auch. Das kennt ihr alles. Das kommt nicht zustande, wenn man nur da am Bildschirm sitzt. Dann macht man nur sein Zeug und dann, man redet auch nicht über Privates oder Halbprivates. Was hast du am Wochenende gemacht? Das kann man zwar institutionalisieren, aber das ist mühsam. Aber so kommt das einfach beim Mittagessen ganz kurz. Und auch bei den Events gibt es ja auch Möglichkeiten, Catering-Möglichkeiten, da tauschen sich die Leute aus. Und das wird auch so bleiben, denke ich mal. Also klar, die Leute haben nicht beliebig viel Zeit, um auf jedes Event gehen zu können. Aber wenn du ein Event hast, wo die Zielgruppe da ist, wo man sich auch austauschen kann und noch ein paar interessante Themen da sind, dann kommen die auch, dann nehmen sich die Zeit. Und wenn da die Rahmenbedingungen stimmen, also wenn die Bahn nicht streikt zum Beispiel, und man anreisen kann und das von den Zeiten gut passt, von den Entfernungen, dann sind sie auch bereit, diese Zeit zu investieren.
Ronald, meine Frage ist, wenn du in die Zukunft der IT-Branche, der Systemhäuser blickst, was wünschst du dir von den Systemhäusern? Was für ein Potenzial gibt's, was sie vielleicht noch nicht heben gerade?
Ja, diese Frage stellen wir uns tatsächlich bei jedem Channel Partner Kongress im September in Düsseldorf. Wo geht's hin? Was ist der Ausblick für die nächsten 1-2 Jahre? Was wollt ihr denn haben? Und es gab sogar mal einen Keynote-Speaker, der gesagt, ja, mal dich mal auf, ja, wo siehst du dich denn, ja? Da kamen so Bilder wie, ja, ich bin da an der Schnittstelle zwischen Kunden und Anbieter, ja, ist ein bisschen langweilig, aber was ich mir persönlich wünsche, ich meine, das ist auch aus meinem Interesse, dass wir als Channel-Partner oder auch die anderen Magazine auch noch bestehen können. Das heißt, wir noch quasi da vermitteln können, dass die Systemhäuser nach wie vor wichtig sind. Das ist nicht, ich meine, viele Anbieter wie eine Microsoft und SAP haben gedacht, na ja, gut, wir können das direkt an Endkunden verkaufen. Zum Teil hat es geklappt, zum Teil weniger. Wir brauchen gar nicht mal diese Vermittler, diese IT-Dienstleister, Systemhäuser, der quasi zwischen Kunde und Anbieter auftritt. Aber für den Systemhäuser wünsche ich mir, dass sie nach wie vor ihre Rolle erfüllen. Das heißt, sie nach wie vor als, ja, wie ich schon sagte, Trusted Advisor agieren, dass der Kunde merkt, nee, ich möchte nicht direkt beim Hersteller ankaufen. Ich möchte lieber bei dir das beziehen, weil du kennst die Branche besser, du weißt, welche Lösung für mich die passendste ist und du ziehst mich nicht übers Ohr und verkaufst mich den Lizenzen, die ich oder Software, Hardware, die ich gar nicht benötige, sondern du weißt, dass du nur mit mir weiter agieren kannst, wenn das Vertrauensverhältnis aufrechterhalten bleibt, dass ich das weiterhin mein Geschäft betreiben kann. Und ich denke, auch du hast es ja gerade gesagt, diese auf Augenhöhe reden, also ein Mittelständler redet mit einem Mittelständler, ja, dass man sich quasi sieht, meine Probleme sind ähnliche wie deine, ich weiß, wo dich der Schuh drückt und das könnte dir helfen, da weiter zu bestehen, sogar zu wachsen. Und das denke ich, das werden die Anbieter auch gar nicht schaffen können. Viele wissen das auch und sagen das auch. Ja, wir brauchen die IT-Dienstleister. Und die müssen natürlich immer am Ball bleiben, sprich, sie müssen also technologisch natürlich up-to-date bleiben. Sie müssen genau wissen, was KI gerade in der Lage ist zu tun, was sie nicht in der Lage ist zu tun. Sie müssen wissen, welche Systeme benötigen die Kunde. Sie müssen wissen, wie sie diese Digitalisierung vorantreiben, was sie als erstes tun sollten, dann als zweites, als drittes, also die richtige Prioritäten zu setzen. Das ist wichtig, auf dem Kunden auch zu zeigen, weil der Kunde weiß es manchmal auch nicht, weil er seine Blase sitzt und so, weil es so ein Blick von außen gar nicht mal verkehrt. Und ich denke, wenn das weiter so hingeht und quasi mit dem Technologie Schritt hält und auch so weiter, dann werden Kunden immer Systemhäuser benötigen.
Das heißt weiter diese Stärkung auch dieser von dir vorhin schon angesprochene Trusted Advisor Rolle. So kann man es ja, glaube ich, zusammenfassen, da wirklich auch dran zu bleiben. Ja. Ne? Sehr gut.
Ja.
Ronald, bevor wir zum Schluss kommen, letztes Mal noch einen Endpunkt, nämlich was uns interessieren würde. Ronald, was hast du für einen Restaurant-Tipp oder kein Wein, sondern was hast du für einen Biertipp als Münchner für uns heute?
Ja, ich habe tatsächlich mit Freunden, die uns besucht haben, hat meine Frau gefunden. Meistens meine Frau, so Innenlokale und die auch. Wir testen die dann auch und diesmal haben wir es zum ersten Mal mit den Freunden getestet. Das war tatsächlich letztes Jahr zum Oktoberfest, also einen Tag vor eben unserem Besuch auf dem Oktoberfest. Da waren wir in einem Lokal, es heißt Trumpf und Kritisch, ist in der Feilitzstraße direkt mitten in Schwabing. Das ist ein bayerisches Lokal, aber mit einem ganz jungen Publikum. Also da waren wir bei weitem die Ältesten und ganz hippe Atmosphäre, so hipstermäßig, also ganz, ganz, ganz neu, also und total gutes Essen. Also die Leute waren begeistert, auch wirklich typisch bayerisches Essen, auch mit Schweinsbraten natürlich, aber auch mit so Knödeln und so weiter. Das war wirklich super, kann man nur empfehlen, Trumpf und Kritisch, ja. Freiheitsstraße. Wo man noch in München gehen kann, das ist aber nicht typisch München, das ist das neue Ausgehviertel, das ist das Werksviertel da im Münchner Osten, im Ostbahnhof. Ja. Das ist einfach ganz anders als das typische München, was man kennt vom Marienplatz und Singspiel, sondern das sieht aus wie es manchmal in Frankfurt aussieht, in Düsseldorf am Rhein oder auch in der Hafen City in Hamburg, in Berlin sowieso. Aber es ist trotzdem anders, ja. Man muss es einfach mal gesehen haben. Das sind ja auch Hochhäuser, was in München untypisch ist. Ja. Das ist das Werksviertel und das ist sehr international. Man kann da also Syrisch, Libanesisch, Türkisch, Griechisch, also alles Mögliche essen. Ich weiß gar nicht, Thailändisch, also die ganze Welt ist da vertreten und man hört auf der Straße kaum Deutsch und nur noch Englisch, ja, sind alle, alles sehr international. Und es gibt auch eine Knödelalm, also man kann auch bayerisch essen. Das ist auch
sehr gut. Großartig. Und hast du noch einen Biertipp letztes, so als Münchner noch?
Ja, also es gibt natürlich viele so Craftbiere, die super sind. So, mir schmeckt persönlich das Helle am besten, ja, das Beste. Aber was ich persönlich gerade trinke, ist das Weihenstephan, ne? Ja, das ist gar kein Münchner Bier, das ist das Freisinger Bier.
Ja, also, stimmt.
Das ist auch die älteste Brauerei der Welt. Ich meine, das ist ja so ein Bier, das kannst du eigentlich jeden Tag trinken, weil das ist jetzt so ein Craftbier, das willst du eigentlich jeden Tag trinken, weil das ist was Besonderes. Aber das Helle kann man immer eigentlich trinken. Und das ist für mich persönlich, also ist ein persönlicher Geschmack, eben nicht zu süß, nicht so nicht zu malzig, sondern es ist wirklich gut zum Essen und man zum Trinken. Also das ist,
hätte die Donau ein bisschen anders gelegen, wäre Freisingen jetzt München, muss man ja sagen. Das Bistum ist bis heute so. Das war ein kleiner Zufall der Geschichte, dass ihr so groß geworden seid in München. Eigentlich wäre es Freisingen vorbehalten gewesen. Aber sehr gut. Ronald, wir danken dir jetzt. Ganz kurz, wirklich in zwei Sätzen, wie geht's jetzt bei dir weiter? Du bist jetzt, wie gesagt, habe ich ja gesagt, Chefredakteur AD. Jetzt in zwei Sätzen, wie geht's bei dir jetzt weiter in Zukunft?
Ja, das ist spannend. Das ist für mich auch spannend. Also wie ich sage, ich bin tatsächlich noch Teilzeit für die Channel Partner tätig. Ich für diese Events, die sie nach wie vor weitermachen, Channel Partner Kongress und das Event im Frühjahr.
Ja.
Und ansonsten habe ich da ein Buchprojekt, das werde ich jetzt angehen. Es geht auch ein bisschen in die Richtung, die Johannes schon erwähnt hatte, die positiv Darstellung der Zukunft, ja. Weil man sagt immer vielen älteren Leuten, also auch einem wie ich mit 60, ja, das sieht noch alles schlecht und schwarz. Und dem versuche ich zu entgegen, sagen, nee, es ist dann doch vielleicht ein positiver Ausflug. Also unser Chef hat immer gesagt, the future is bright, Star Trek-mäßig, ja. Aber das wird das ein Projekt sein. Und natürlich, was ich immer nach wie vor gerne mache, das werde ich auch jetzt gleich tun, habe ich gleich ein Gespräch, so Geschichten moderieren, seien es On-Site-Event-Runden, Diskussionsrunden, mit IT-Dienstleistern, mit CEOs zu verschiedenen Themen, zu technologischen Themen, aber auch zu Geschäftsprozessen, zu wirtschaftlichen Themen, das mache ich sehr gerne und ich denke, das wird mir nachgesagt, dass ich das ganz gut kann, dass ich auch nicht zu lange Fragen stellen, also viele stellen zu lange Fragen und dann hat der Fragende vergessen, welche Fragen hast du mir überhaupt gestellt, ja. Also zum Teil auch 1, 2, 3, 4 Fragen einem, dann tue ich mich einfach schwer als Befragte, was soll ich zuerst machen? Also das sind so die Geschichten, die ich machen werde und ja gut, ich habe jetzt ein bisschen mehr Freizeit, hoffe ich doch, aber wahrscheinlich nicht, weil ich habe jetzt schon so Auftragslage. Also mal schauen, ich weiß es nicht. Ja. Wenn ich das Buchprojekt angehe, dann werde ich wenig Freizeit haben.
Aber das heißt, du bleibst im Channel erhalten, das ist ja...
Ja, ich bleibe nach wie vor Channel erhalten. Ja. Also wie gesagt, man sieht uns dann im April im Werksviertel beim Channel mit Cloud, 17. April und im September dann in Düsseldorf bei den zwei großen Kongressen da. Die Zielgruppe weiß schon Bescheid.
Ja.
Dann werde ich wieder moderieren, dann werde ich wieder ein bisschen auch die Breakout-Sessions leiten. Das ist immer spannend, um die Teilnehmer auch irgendwie dazu animieren. Beteiligt euch doch bitte, ja. Seid doch ein bisschen auch interaktiv. Das ist manchmal schwierig und manchmal auch unmöglich, aber das ist eben die Challenge, ja. Wenn man das nicht macht, dann muss man das als Redakteur machen. Das machen meine Kollegen Peter und Armin genauso. Machen die genauso gut, ja.
Sehr gut. Cool. Dann danken wir dir fürs Dasein und ihr könnt gerne abonnieren, uns eine Bewertung dalassen oder wenn ihr eine Meinung dazu habt oder eine Frage, findet ihr hier in der Beschreibung auch unseren WhatsApp-Channel, da könnt ihr das auch gerne direkt tun, ansonsten per Mail @podcast@scaling-champions.com und dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao.
Tschüss.